Tracker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Die, die vielleicht schon die letzten Folgen gehört haben, wissen, dass wir dieses Mal eine vierteilige, also eigentlich wie immer eine vierteilige Serie machen und dieses Mal eben zum Thema Arbeiterkammer. Jetzt nicht zu den Wahlergebnissen, weil da sind schon einige eintrudelt irgendwie und wenn die auch rauskommt, dann wird wahrscheinlich auch das letzte eingetrudelt sein, sondern es geht uns eher um Grundsatzfragen irgendwie. Wir haben uns im ersten Teil beschäftigt mit der Vorgeschichte bis zur Entstehung der Arbeiterkammer, dann mit der weiteren Geschichte ab 1920 mit der Unterbrechung natürlich irgendwie von Austrofaschismus und Faschismus. Und das letzte Mal im dritten Teil ein Stück weit mit den Aufgaben, mit den Funktionen, mit der Rolle der Arbeiterkammer, aber auch mit der Funktionsweise der demokratisch gewählten Organe, sprich der sogenannten Vollversammlung, aber auch der Ausschüsse, die es gibt in der Arbeiterkammer. Und wir werden uns heute noch mit einem vierten Aspekt beschäftigen. Und zwar das gemeinsam mit an den Mikros, mit euch.
Fernd.
Und Selma.
Und Axel. Ja, und was wir uns jetzt anschauen wollen, es gibt eigentlich seit Bestehen der Arbeiterkammer gibt es Angriffe auf diese. Das ist jetzt nicht besonders weiter verwunderlich, weil natürlich die kapitalistische Klasse immer so ihre Problemchen damit hat, wenn sie die Arbeiterinnenklasse organisiert. Selbst wenn es im relativ engen Korsett eines staatlichen Gesetzes ist, dass die Aufgaben und auch die Einnahmen der Arbeiterkammer festlegt und wo sie sich eigentlich auch nicht außerhalb bewegen darf. Nichtsdestotrotz kommen die weiteren Angriffe irgendwie mittlerweile, oder bei der heurigen Arbeiterkammerwahl in Wien kandidiert sogar eine Liste, die für die Abschaffung der Arbeiterkammern ist, was ich persönlich ein bisschen unehrlich finde, weil wenn, dann müsste man schon sagen, man ist für die Abschaffung aller Kammern irgendwie, weil warum sollen die Kapitalisten ihre Kammern haben und wir als Arbeiterinnenklasse nicht, aber in den letzten Jahren hat es halt einige massive Verschärfungen gegeben, irgendwie, die sich zwar relativ lächerlich anhören, sowas wie Budget um 0,2% kürzen, also 0,2% die Kammerumlage für uns arbeitende Menschen kürzen, was aber dann beim Arbeiterkammerbudget gleich einmal 40% vom Gesamtbudget ausmachen darf. Und das Interessante ist ja, dass manche Menschen immer wieder glauben, irgendwie, dass sie dadurch Millionäre werden, so wie heuer irgendwie viele Menschen, ich gehöre übrigens auch dazu, also mit der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages um 1 Promille oder 0,1%, habe ich mir mittlerweile aber Insel im Pazifik gekauft und auch den Privatjet, dass ich dort hinkommen kann. Ich kann euch das nur auch alle empfehlen, irgendwie insbesondere, wenn die Neos oder andere heißgeliebte Parteien irgendwie wieder so tolle Vorschläge machen, dass ihr euch in Wirklichkeit ganz viel einsparen könnt, wo in Wirklichkeit ein paar Cent oder wenn es hochgeht, 1-2 Euro auf euch am Konto mehr landen, wohingegen auf der anderen Seite unsere Theorieproduktion, unsere Theoriearbeit, unsere wissenschaftliche Arbeit als Arbeiterinnenklasse, die wir dringend notwendig brauchen, um dem Kapital mit ihren ganzen gut dotierten und stinkreich finanzierten sogenannten Thinktanks, die eigentlich nur Ideologieproduktion sind, auch was entgegenhalten zu können. Ja, die Angriffe auf die Kammer, wie wird sie angegriffen, wie können wir es verteidigen?
Naja, grundsätzlich, die Angriffe auf die Arbeiterkammer sind ja sozusagen nicht erst jetzt aktuell, sondern kennen wir ja schon länger. Und auch wenn du sozusagen eine Fraktion, die jetzt kandidiert, neu ansprichst, die also sozusagen die Neoliberalen, die sonderbarerweise kandidieren für die Arbeiterkammer, obwohl sie sozusagen de facto nichts davon vertreten, was für was die Arbeiterkammer steht, sind die Freiheitlichen oder andere reaktionäre Fraktionen ja genauso im leider in der Arbeiterkammer vertreten, was finde ich ja absurd ist, weil dort wen sitzen zu haben, der im Parlament beispielsweise im Nationalrat dafür eintritt, dass die Arbeiterkammern massiv geschwächt werden, dort dann in der Arbeiterkammer Vollversammlung sitzen zu haben, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Aber was sozusagen klar ist, dass einerseits muss man natürlich die Arbeiterkammern als unsere selbstverwalteten Institution verteidigen gegen Angriffe, die sozusagen die Möglichkeiten des Agierens einschränken. Wurscht, ob das jetzt ist, dass gesetzlich die Aufgaben sozusagen eingeschränkt werden oder gestutzt werden oder eben, wie du es schon erwähnt hast, auch die ökonomische Basis für diese Arbeit angegriffen wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, und das ist sozusagen die Meinung vieler, die sozusagen auch die Arbeiterkammerarbeit natürlich kritisch sehen, ja, die Arbeiterkammern müssen verteidigt werden gegen all diese Angriffe und da ohne Wenn und Aber. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich auch sagen, die Arbeiterkammern sind sozusagen nicht das Gelbe vom Ei, sondern müssen natürlich auch von innen heraus, sage ich mal, verteidigt werden in Richtung, dass sie eigentlich das, was sie sein sollten, wieder besser werden, nämlich dass auch wirklich sozusagen die Mitbestimmung, die ja eigentlich ein Grundgedanke der Arbeiterkammern war, wie sie gegründet worden sind, dass das gefördert wird, weil das ja auch dann dazu führen würde, dass viele, die jetzt sozusagen das gar nicht als ihre eigene Institution sehen, ihre eigene Organisation sehen, gewonnen werden können, um solche Kämpfe zu führen gegen die Angriffe auf die Arbeiterkammern.
Ja, das war halt sozusagen eine Frage der Bildung, der politischen Bildung der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die zweifelsohne zu führen ist, weil nicht nur bei der Arbeiterkammer, sondern auch in den Sozialversicherungen oder so, das Verständnis fehlt und selbst bei Beschäftigten, die dort arbeiten. Und das ist ja, haben wir in den Podcast zur Sozialversicherung gesagt, dass die neuen Herren, weil Damen sind sie ja keine in den Führungspositionen, sondern als Herren, deswegen tut mir das leicht, das alles mit Absicht zurückdrängen, die sozusagen die Ausbildung im Sinne von, wie funktioniert das System. Das heißt also, dass man da die Funktionärinnen und Funktionäre also quasi richtig ausbildet und die Systematik verständlich macht und wie das eingebettet ist im System der Gesellschaft, so wie sie sich jetzt darstellt. Da bin ich ganz bei dir, d'accord, und natürlich auch im Kampf nach außen gegen all jene Kräfte, die so eine Institution beseitigen wollen. Klar, du hast das auch angesprochen, es sind ja nicht nur die Neos, sondern es sind auch die Blauen und teilweise auch die Volkspartei, die christliche Fraktion, die da durchaus Maßnahmen gesetzt hat, die nicht dazu beitragen, dass die Arbeit der Arbeiterkammer sogar ausgebaut werden kann. Also nicht nur in dem Sinne läuft, wie sie jetzt gerade funktioniert, sondern ausgebaut werden kann. Das heißt, es ist zu bekämpfen. Und ich möchte auf das zurückzukommen, die Ausbildung der Funktionäre, d'accord. Ich will es aber trotzdem nicht in einem Atemzug nennen mit dem, was die konservativen und die reaktionären Kräfte versuchen, nämlich die Gewerkschaftsbewegung zu schwächen und damit die Institutionen, muss man sagen, sie sind ja eine Institution der Gewerkschaftsbewegung, so wie sie ja funktionieren, quasi von der Landkarte der Gesellschaftspolitik zu entfernen.
Ja, wobei man schon auch dazu sagen muss, sozusagen, dass die Arbeiterkammern genauso wie der ÖGB eigentlich dann am meisten geschwächt wurden, wie sie sozusagen eigene Fehler gemacht haben. Also so die Skandale um Gelder, um Funktionärsgelder, um etc. Beziehungsweise eben ÖGB und BAWAG, das waren also sozusagen selbstgemachte Fallen, die, wo man schon ehrlich sagen muss, sozusagen, dass es nicht nur die Angriffe von außen sind, sondern auch die eigenen Fehler von innen, die unsere Institutionen der Arbeiterbewegung schwächen. Und wenn man da nicht dazu steht und also ganz klar benennt, dass es sozusagen diese Fehler gab, beziehungsweise nur immer gibt, weil ich meine, wenn ich mir anschaue, was diese Leute verdienen, oder sozusagen an Funktionärsgeldern bekommen in den Spitzen sozusagen dieser Institutionen, dann verstehe ich nicht, warum da sozusagen dieser Gap überhaupt besteht. Und da ist einfach die Gefahr, dass man wieder über diese eigenen Fehler sozusagen die Institutionen auch gefährdet.
Sind nicht diese Fehler in Wirklichkeit alle Erfolge davon, dass es, ich sage jetzt einmal verkürzt, ideologische Abweichungen von den Grundprinzipien der Arbeiterinnenbewegung gegeben hat? Ich meine, so diese Grundsatzfrage, weil du vorher den BAWAG-Skandal, die BAWAG-Krise, wie man es ja immer nennen will, irgendwie angesprochen hast, braucht der Gewerkschaft wirklich eine Bank? Also ich glaube, wir können durchaus differenzieren irgendwie eine Konsumgenossenschaft oder dass man eine Wohnbaugenossenschaft hat für die eigenen Mitglieder, ist für mich ganz eine andere Baustelle, wie eine Bank zu haben, die am kapitalistischen Markt agiert, so wie alle anderen Banken auch irgendwie. Und die BAWAG, die ganze Chose ist ja in Wirklichkeit daraus entstanden, irgendwie, dass die BAWAG irgendwelche Spekulanten an Geld gekriegt hat irgendwie und nicht so, wie man es ursprünglich einmal definiert hat, irgendwie dazu da war, um der Arbeiterinnenklasse möglichst gute Sparkonditionen, Kontokonditionen oder auch Kreditkonditionen zur Verfügung zu stellen, irgendwie, wovon es hier lange, lange, lange über Jahrzehnte entfernt gehabt hat, irgendwie. Und ich glaube schon, dass das ein Stück weit auch was mit Ideologie zu tun hat und nicht nur einfach individuelle Fehler sind, wo irgendwelche bösen Menschen einen Scheiß bauen, sondern dass einfach eine ganze, mehrere Generationen eigentlich von Führungskräften vergessen haben, wozu eigentlich Gewerkschaften, wozu eigentlich Organisationen der Arbeiterinnenklasse da sind, nämlich zur Vertretung der Interessen der Klasse und nicht um irgendeinen Selbstzweck zu erfüllen, dass ich Bankdirektor sein kann mit einer Luxusvilla in, wo war es, irgendwo in der Côte d'Azur, ich habe mir es nicht gemerkt oder sonst irgendwas. Ja.
Du hast es richtig gesagt, die ursprüngliche Aufgabe der Arbeiterbank, so wie es früher geheißen hat, nicht, wie es in den 20er Jahren gegründet worden ist.
Genau, da ist der Fehler schon reingekommen, dass die Wirtschaft reingekommen ist im Namen. Ne? Auch schon eine ideologische Abweichung.
Ja, natürlich, das ist keine Frage, aber die haben wir seit den 80er Jahren sowieso gehabt, nicht? In der gesamten Bewegung, auch im politischen Arm, das heißt in der Partei selber. Nicht? Wenn man sich das anschaut, sozusagen, was man da für Ziele verfolgt und was man das eine oder andere gar nicht mehr als notwendig gesehen hat, weil das eh alles überwunden ist, der Klassenkampf und so. Nicht? Das hat sich jetzt wieder geändert, Gott sei Dank. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, wo man das wieder reinbringt. Ja. Nicht zuletzt vielleicht auch unseren neuen Parteivorsitzenden, wenn man das so ganz kurz sagen darf. Und ich hoffe, dass das natürlich auf die Institution Arbeiterkammer auch abfärbt und auf die Gewerkschaftsbewegung, wo ich glaube, dass es tut. Ja. Und natürlich, wenn man sozusagen ideologisch so ein Problem hat, dann wird das auch Gehälter der Funktionäre, ich weiß jetzt nicht, wer es von euch beiden jetzt gesagt hat, ich habe es jetzt verdrängt, obwohl es gerade so 2 Minuten war, aber das sind ja auch Fragen, die wir schon ewig lange diskutieren. Ja, natürlich ist das eine Frage, inwieweit man sozusagen da einen Abstand macht, nur weil er Funktionär in der Arbeiterkammer ist oder halt, Entschuldigung, Funktionär in der Arbeiterkammer, nur wenn der Arbeiterkammer beschäftigt ist. Nicht? Ob jetzt da die Spitzengehälter, im Präsidium oder der einzelnen Gewerkschaftsstruktur so weit weg sein müssen von den Gehältern eines durchschnittlichen Facharbeiters oder was auch immer. Ja. Das ist jedenfalls eine Diskussion. Nicht? Hilft uns aber unter Anführungszeichen nicht weiter, weil sozusagen die Angriffe ja oft danach gehen, dass die Arbeiterkammer irgendwas schlecht macht oder zu viel zahlt, sondern eigentlich aufgrund ihrer guten Arbeit die anderen unter Druck bringt. Nicht? Anderen unter Druck bringt, argumentativ unter Druck bringt, nicht? Weil die Arbeiterkammer widerlegt oft Dinge, die behauptet werden auf Wirtschaftsseiten. Nicht? Das haben wir eben in der vorigen Folge vom Podcast gemacht und auch die Menschen dementsprechend fit macht für die im Bildungsbereich. Das ist ja ein Weg. Und da ist es nichts Einfaches, das als zum Beispiel über das Budget das einzukürzen. Nicht? Da brauche ich gar nicht diskutieren darüber, ob die jetzt da zu viel verdienen oder nicht. Sondern da sage ich einfach, da sparst du 0,1%. Wir kürzen die Arbeiterkammerumlage, ist eh fast nichts oder 0,2 ist eh fast nichts, weil was sind 0,2% und so, wie es du richtig gesagt hast, ist sozusagen fast ein Drittel des Budgets weggekürzt. Also fast die Hälfte, Entschuldigung, des Budgets weggekürzt. Und ich glaube, das reicht ja schon, um da viele Dinge, die die Arbeiterkammer leistet, scheitern zu lassen.
Aber ich mag da wirklich zurückkommen darauf, dass wir müssen es schaffen, als Funktionärinnen und Funktionäre, dass die Menschen erkennen, dass es ihre Institutionen sind Und das können sie aber nur, wenn ihre Institutionen auch wirklich sozusagen zu 100% in ihrem Sinne arbeiten. Und das heißt für mich aber auch, dass Gewerkschaften und Arbeiter kann man sich aus dieser sozialpartnerschaftlichen Umklammerung einmal lösen müssen, weil sozusagen dieses sozialpartnerschaftliche, naja, wir sitzen mit der Wirtschaft in einem Boot, das real sozusagen immer wieder auch transportiert wird, auf den unterschiedlichsten Ebenen, ja, gegen das gerichtet ist, wofür eigentlich die Institutionen der Arbeiterbewegung gegründet worden sind, nämlich auch wirklich den Klassenkampf zu führen gegen das Kapital. Und solange sozusagen diese Funktion der Gewerkschaften und der Arbeiterkammern als Institutionen der Arbeiterbewegung nicht wiederhergestellt ist, wird es schwierig werden, auch die Menschen davon zu überzeugen, das als ihres anzusehen und ihres auch gemeinsam zu verteidigen.
Inhaltlich volle Zustimmung, also bin zutiefst überzeugt davon, irgendwie, dass wenn man wieder eine linke Alternative irgendwie schaffen, wie Alternative der Klasse irgendwie, dann muss man gar auf Seiten der Klasse stehen, ohne Wenn und Aber irgendwie. Was für mich noch als Frage dazukommt, reicht es überhaupt, wenn man zu 100% für die Klasse arbeitet, oder ist es nicht viel mehr an und notwendig, dass die Klasse, dass die Mitglieder einer Organisation, egal ob es jetzt Arbeiterkammer oder Gewerkschaften sind, dass die gemeinsam demokratisch darüber bestimmen kann, was diese Organisation macht, wie sie arbeitet, dass sie auch die Vertreterinnen, die Delegierten, die Arbeiterkammerräte, die Gewerkschaftsfunktionäre direkt so überwöhnen können und auch abwöhnen können. Ich glaube schon, dass dieses, und ich sage bewusst nicht Mitbestimmungselement irgendwie, sondern demokratische Bestimmung über die eigene Organisation, dass das auch zusätzlich notwendig ist irgendwie, weil sonst bleibt es ein Stück weit immer.
Aber es geht ja nicht nur, aber es
paternalistisch.
Geht ja, nicht, ja, aber es geht ja nicht nur sozusagen zu bestimmen, wer dort sitzt, sondern was diese Personen dort, genau, machen.
Das habe ich ja gemacht.
Also, das habe ich ja gesagt. Was die Ausrichtung der Institution
klassisch, ist. Ja. Also die klassische Frage zum Beispiel der Urabstimmung,
ja,
bei den, ja, unterschiedlichsten Dingen, die Gewerkschaften oder kann man machen. Andere
Informationskanäle öffnen und sozusagen, weil das sehen wir auch in der Schweiz oder sonst irgendwie, wo sehr viele Basisabstimmungen sind, wo die Leute oft eine Minderheit erstens einmal sozusagen abstimmt und dann viele Leute, die selbst abstimmen, oft da nicht im Detail informiert sind, wie es vielleicht notwendig ist.
Aber wir hätten ja über das Betriebsrätinnen- und Betriebsrätesystem, ja, die Möglichkeiten, auch sozusagen bis in die Betriebe, bis zu den einzelnen Beschäftigten sozusagen auch Informationen weiterzutragen.
Ja, d'accord, nicht? Aber da müssen wir die Betriebsräte auch fit machen in diese Richtung, nicht?
Ja, und dann müssen die Leute in Organisationen bestimmen, weil, sowas überhaupt, ja, wollen. Weil in der Schweiz zum Beispiel, also die Volksabstimmungen, die du angesprochen hast, also es kann mir niemand, der in der Schweiz an einer Volksabstimmung teilnimmt, erzählen, er hat zu wenig Informationen gehabt.
Ja, das würde ich.
Nein, okay. Er hat vielleicht zu wenig Information aufgenommen, aber haben. Du kriegst für jede Volksabstimmung, ja, ich glaube, mittlerweile ist es, glaube ich, elektronisch. Früher hast, ja, du 120,
aber im Grunde genommen,
die Information. Früher hast du 120-seitige Broschüren gekriegt mit allen Pro- und Kontra-Argumenten.
Okay, genau, das, ja, sind wir bei dem Thema. Die Frage ist, du musst dich in das reinhalten können. Und ich habe nichts davon, dass wir so wie in Deutschland dann zwar 10% knapp sozusagen Sozialversicherungswahl, 10% der Menschen teilnehmen oder Sozialversicherung, von dem habe ich auch nichts.
10% ist besser wie 0%.
Ja, 0% ist es ja nicht. Wir haben ja sozusagen eine Wahlbeteiligung, was die Arbeiterkammer betrifft und dann sozusagen.
Nur es weiß keiner, dass er da was anderes
fühlt. Ja, nicht, aber da sind wir wieder beim,
also
beim
ist es de dem, facto,
dass ja jeder reinlesen muss können.
In den Köpfen, ja, in den Köpfen der Menschen ist es ein 0%.
Naja, also die 0% kann nicht ganz stimmen, weil einige kennen sie ja dann doch
auch. Dann sind es unter 1% irgendwie. Also ich traue mich zu wetten, wenn wir eine Meinungsumfrage machen, dass mehr wie 99% nicht wissen, dass sie über die Arbeitskammerwahlen auch jene indirekt wählen, die in Sozialversicherungsgremien.
Oder in der Laienrichterinnenschaft.
Und so weiter und so fort. Ganz genau, ja.
Beiräte.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit unserer vierteiligen Serie über die Arbeiterkammern. Ich finde, es war total spannend irgendwie. Wir haben mit Sicherheit nicht alle Fragen gelöst irgendwie, aber das ist auch nicht die Aufgabe von unserem Podcast. Wir haben einfach bestimmte Ideen, die wir euch näher bringen wollen. Vielleicht regen die auch öfter dazu an, selbst weiterzudenken oder Fragen zu stellen. Das ist oft sogar wichtiger, wie gleich die perfekten Antworten zu haben. Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ja, die Arbeiterkammern haben eine dialektische, widersprüchliche Geschichte irgendwie im Verhältnis zur Gewerkschaftsbewegung, zur österreichischen Arbeiterklasse und anderen Ausdrucksformen der Arbeiterklasse. Die Arbeiterkammern sind ein Ergebnis eines Kampfes, sie müssen deswegen auch verteidigt werden, insbesondere gegen bürgerlichen Angriffen. Aber die beste Verteidigung von was ist auch immer nur das, dass man es besser macht irgendwie. Weil je besser was wird, desto eher sind die Menschen auch tatsächlich bereit, es zu verteidigen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr den Beitrag, den ihr in den letzten Wochen leisten können habt, irgendwie geleistet habt, nämlich dafür zu sorgen, dass es eine möglichst hohe Wahlbeteiligung gibt bei der Arbeiterkammer, weil das ist immer so ein Angriffsargument, genauso wie gegen die ÖH nebenbei bemerkt und gegen andere Institutionen, die den Bürgerlichen nicht in den Kram passen. Und wenn ihr es das mal nicht gemacht habt, geht's bitte bei der nächsten Arbeiterkammer wählen, auch wenn es erst in 5 Jahren ist irgendwie. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet es weiter, das geht ganz einfach von unserer Website auf widerstandort.at. Dort könnt ihr euch eure Kommentare dazu hinterlassen. Ihr findet es noch zum Verbreiten auf die ganzen Podcatcher, in unsere ganzen Social Media. Macht euch eure freien Freundinnen darauf aufmerksam. Ihr könnt ja gern direkt Kontakt mit uns aufnehmen und uns eine Rückmeldung geben zu unseren Podcasts. Wir glauben nämlich nicht, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Außer vielleicht in homöopathischen Dosen irgendwie, aber das ist schon mal ein Anfang. Und auf der Basis können wir auch gerne zusammen diskutieren und insbesondere politisch aktiv werden, um wirklich was zu verändern in dieser Welt. Und damit verbleiben wir bis zu unserer nächsten Podcast-Serie mit einem klassenkämpferischen
Aufwiderstand. Auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.